Herzlich willkommen zur Sendereihe Spiritualität, sagt Ihnen Marion Kuhl hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Sie hören jetzt einen Vortrag von Pater Johannes Maria Poplotzki von der Gemeinschaft der Seligpreisung zum Thema Macht euch keine Sorgen.
Die Vorsehung Gottes, das ist ein ganz spannendes Thema und vielleicht schon ein bisschen provokant. Sorgenfreies Leben oder unbeschwertes Leben? Vielleicht sagt ihr euch, naja, mein Leben mit Gott, ich bin ganz zufrieden, aber unbeschwert ist es doch nicht. Sorgenfrei ist es doch nicht. Naja, dann wird es höchste Zeit, kann ich euch nur sagen. Und vielleicht gibt diese CD, dieser Vortrag euch ein paar kleine Impulse, um euch einiger Sorgen zu entledigen, sie auf den Herrn zu werfen. Denn wisst ihr, im Himmel werden wir tatsächlich ohne Sorge sein. Nun gibt es nicht einfach nur dieses Leben und dann das Leben in der Herrlichkeit, sondern wir sind auf dem Weg in die Herrlichkeit. Und notwendigerweise gibt es auf diesem Weg eine Veränderung, eine Verklärung. Und mit diesem Prozess der Verwandlung ist notwendigerweise auch verbunden, dass wir immer mehr in den Zustand hineinfinden, den wir im Himmel haben werden. Glückseligkeit, Freude, Frieden und das bedeutet gleichzeitig Abwesenheit von Belastung, von Sorge, von Kampf, von Mühe. Also muss es auch in diesem Leben schon eine Annäherung dahin geben und wir sind auf diesem Weg, wir wollen uns danach ausstrecken. Es ist der Weg in die Freiheit der Kinder Gottes. Ein maßgeblicher Text, den uns der Herr gegeben hat, finden wir im Matthäusevangelium. Ein Text, der auch für unsere Gemeinschaft ganz wichtig wurde. Jesus sagte im 6. Kapitel im Matthäusevangelium, deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? Und was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien, die auf dem Feld wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen ins Feuer geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn um all das geht es den Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles andere dazugegeben. Sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug eigene Plage. Was macht ihr mit diesem Text, wenn ihr ihn so lest? Können wir ihn wirklich ernst nehmen? Oder finden wir ihn einfach eine gute Ermutigung, aber für das konkrete Leben ist er uns vielleicht doch nicht relevant? Wir haben immer die Wahl, mit dem Evangelium so oder so umzugehen. Wir können es interpretieren, wir können es verfälschen, wir können es ganz weglassen, wir können nur darüber lesen und oberflächlich bleiben. Aber wenn wir Jesus wirklich nachfolgen wollen, wenn wir ihn wirklich ernst nehmen wollen und wenn wir wirklich daran glauben, dass sein Wort für uns eine Weisung ist, ganz konkret, so wie er es gesprochen hat, so wie es uns überliefert ist, dann können wir nicht anders, uns wirklich auf dieses Wort auch einzulassen. Wenn wir uns auf dieses Wort einlassen, wie geht es euch dann? Ist es wirklich möglich, sich nicht mehr um die Nahrung zu kümmern, nicht mehr Sorge zu tragen für das, was wir für das Leben wirklich notwendig erachten? Wir werden schauen. Das mit der Vorsehung, das Leben aus der Vorsehung Gottes bedeutet nicht einfach nur die Beine hochlegen und abwarten, dass das Leben von alleine irgendwie verläuft und mir dabei mehr oder weniger gute Brocken dann auch zuteil werden. Das Leben aus der Vorsehung Gottes ist vor allen Dingen ein Akt des Vertrauens, ein Akt der Hingabe, ein Akt, der uns wirklich oder eine innere Haltung, die uns in die Freiheit führen soll, in die Freiheit der Kinder Gottes. Es ist deswegen nicht einfach ein zusätzliches Muss, durch das uns der Herr wirklich zusätzlich das Leben erschweren möchte. Nein, es ist genau andersrum. Er möchte uns erleichtern. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Und eine besondere Ruhe möchte er uns eben zuteil werden lassen, die Ruhe ist des ewigen Himmels, dass wir ihm unsere unnötigen Sorgen übergeben, unsere Lasten, die wir nicht tragen können und die er auch nicht will, dass wir sie wirklich tragen. Nun, in der Theorie ist euch das vielleicht alles auch klar, ist uns das logisch, aber wie sieht es wirklich im Konkreten aus? Wir machen vielleicht einen kleinen Schritt, aber bei der größeren Prüfung schauen wir doch dann, dass wir aus eigener Kraft irgendwie etwas zustande bringen. Bei allem Wissen und bei allem Glauben auch des Herzens brauchen wir wirklich die intensive Erfahrung mit dem lebendigen Herrn. Wir brauchen wirklich Erfahrungen, die nicht nur in der Schrift sind, sondern Erfahrungen auch aus unserem Jetzt, aus unserer Gegenwart. Es gibt viele neue Gemeinschaften, die konkret aus der Vorsehung leben. Und die Kirche hat immer wieder Heilige gehabt, aber letztendlich die Christenheit selbst, die sich auf die Vorsehung Gottes stützen konnte. Also versteht richtig, ich möchte hier zwei Aspekte behandeln oder zwei Aspekte stehen auf jeden Fall damit in Verbindung. Es geht nicht nur um das Materielle, es geht nicht nur um die Dinge in dieser Welt, um die sich Gott kümmern wird und die ihm ja letztendlich auch in seiner Liebe unterworfen ist, die er auch lenkt und führt. Es geht letztendlich vor allen Dingen um ein Hineinfinden und eine Zustimmung zu dem Heilsplan Gottes. Wenn ihr im Katechismus nachlest, so werdet ihr darunter finden, unter dem Aspekt der Vorsehung Gottes, dass es der Heilsweg Gottes mit dieser Welt und mit jedem Einzelnen von uns ist, durch die er also alles zum Guten führt, durch die er alles wirklich zu seiner Liebe hinzuführt, zum ewigen Heil. Darum geht es. Und wir werden sehen, dass eigentlich alles, was uns zustößt und alles, was wir in dieser Welt besitzen, was wir tun an Tätigkeiten, die Beziehungen, die wir haben, Gott benutzt dies alles in seiner heiligen Vorsehung. Ob es wirklich auch fruchtbar werden kann, ob es uns auch wirklich zum Glück dienen kann, zur Freude dienen kann, das liegt auch an uns. Ob wir Gottes Allmacht, Gottes Vorsehung wirklich vertrauen oder eben nicht. Die Folge dann ist immer die Entmutigung. Das ist immer die Traurigkeit, das ist immer die, ja, Hoffnungslosigkeit. In diesem Vortrag werde ich euch auch einige Zeugnisse geben. Also an dieser Stelle soll schon einmal ein kleines Zeugnis dienen, um es ein bisschen zu erläutern. Ich kann mich gut erinnern, kurz nach meiner Bekehrung, ich bin wirklich aufgewachsen schon mit dem Glauben, den mir meine Eltern und auch meine Großeltern mitgeteilt haben. Und ich habe sehr früh auch eigentlich schon eine innere Beziehung zum Herrn gehabt und mich auch in verschiedenen Situationen an ihn gewandt. Aber wie es so ist, mit dem Erwachsenwerden brechen viele Dinge, die man vielleicht einfach so übernommen hat, weg. Und die Erfahrung des Lebens schult einen, dass man doch besser durchs Leben kommt, wenn man ganz der Realität dieser Welt eben ins Auge schaut. Mit dem Ergebnis, dass also ein Großteil meines Kindheitsglaubens doch irgendwie verloren ging. Und Gott selbst wollte wieder ganz neu in mein Leben eintreten. Ich habe also eine tiefe Gotteserfahrung gehabt, wo ich ganz neu erfahren habe und in das Bewusstsein kam, dass Gott wirklich lebendig ist und dass er um alle Dinge meines Lebens weiß, um mich ganz persönlich. Und dass er wirklich lebendig an meiner Seite ist. Dass ich also immer in allen Dingen mich auf ihn stützen kann. Und ich denke, diese Erfahrung ist ganz wichtig. Diese Erfahrung müssen wir gemacht haben, um uns wirklich auch tiefer auf die Vorsehung einlassen zu können. Wir können uns nur auf die Vorsehung Gottes einlassen. Wir können nur im Vertrauen auf Gott wachsen, wenn wir wirklich auch wissen, dass er ein lebendiger und konkreter Gott ist. An dieser Stelle also ein provozierendes, ein konkretes Zeugnis auch, wo ich die Vorsehung Gottes erlebt habe. Das erste kleine Zeugnis. Ich bin in die Gemeinschaft eingetreten und war Kandidat in einem Haus unserer Gemeinschaft. Und da ich in Berlin aufgewachsen war, zur Zeit, als die Mauer noch bestand, gab es eine Regelung der Alliierten, dass keiner der jungen Männer zum Wehrdienst gehen musste, zur Bundeswehr, sondern alle in Berlin aufgewachsenen und lebenden Jugendlichen deutscher Staatsbürgerschaft waren befreit vom Wehrdienst. Nun ist die Mauer gefallen und es gab eine Regelung, dass alle Jahrgänge nachgemustert werden sollten. Also nachträglich wurde diese Regelung abgeschafft, der Befreiung, und auch mein Jahrgang gehörte dazu, dass wir Wehrdienst leisten sollten. Nun bin ich in die Gemeinschaft eingetreten und ich hatte auf meinem Schreibtisch den Postbrief zugesteckt bekommen, oder er lag auf meinem Schreibtisch, wo also auch stand, dass ich selbst zur Musterung geladen wurde, um dann meine Tauglichkeitsstufe zu prüfen und dann auch Wehrdienst zu leisten. Und ich habe Gott wirklich eine Szene gemacht. Ich habe ihm gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe dir wirklich einem großen Opfer, denn ich liebte meine Familie. Wir hatten eine super Atmosphäre zu Hause. Wir haben uns gut verstanden in einem langen Prozess nach der Bekehrung. Ich spürte den Ruf Gottes, wirklich ihm mein Leben zu schenken. Aber ich kann nicht verschweigen, dass es für mich schon ein großes Kreuz, ein schmerzvoller Abschied von zu Hause war, in die Gemeinschaft einzutreten. Und so sagte ich ihm, Herr, ich habe jetzt so viel bezahlt dafür, dir nachzufolgen. Und jetzt soll ich auch noch Wehrdienst leisten und wieder aus der Gemeinschaft hinausgehen? Das kann nicht sein. Und ich bekam ein Buch in die Hand des heiligen Pfarrer von Ars, in dem ich las, dass er während einer Zeit als fahnenflüchtig galt, weil er einfach die Abreise seiner Truppe nicht mitbekommen hat, verspätet ankam und sie einfach verpasst hat. Und der heilige Pfarrer von Ars musste sich über 2 Jahre verstecken, zur Zeit der Französischen Revolution, und wurde so auch zum Patron der Wehrdienstleistenden. Also habe ich mich an ihn gewandt, vertrauensvoll, und habe eine 30-tägige Novene gebetet und habe ihm einfach gesagt, heiliger Pfarrer von Ars, du hast so viel Gutes in deinem Leben getan und für so viele Menschen Buße getan und Fürbitte eingelegt, da war auch etwas für mich schon dabei. Und so bete ich so eine einfache Novene aus freien Worten, 30 Tage lang jeden Abend, ganz konkret um die Ausmusterung vom Wehrdienst. Und nach diesen 30 Tagen kam dann der Termin der Musterung, wo ich vorgeladen wurde, und mit zitternden Knien fuhr ich zu diesem Arzt, der überraschenderweise überhaupt nicht da war. Es war nur eine Vertretung da, die sagte, ach, ich weiß schon, Sie sollen hier noch einmal untersucht werden. Und legen Sie sich doch einfach dort auf den Röntgentisch, ich werde mir das anschauen und dann können Sie sich ruhig schon anziehen und nach Hause fahren. Während also der Röntgenapparat über meine Gelenke fuhr, betete ich einfach im Herzen, Herr, lass die Strahlen einfach so abgelenkt sein, dass es irgendwie ganz schlimm aussieht. Und es vergingen dann bange 5 oder 6 Wochen, bis dann das Ergebnis tatsächlich in meinem Postfach lag. Ich machte den blauen Brief auf mit zitternden Händen, wo drin wirklich dann stand, dass ich untauglich wäre. So untauglich, dass ich noch nicht mal zum Sozialdienst mich eignen würde. Das ist insofern besonders, dieses kleine Zeichen, weil ich früher Sport studiert habe und immer gute Noten erhalten habe, wenn es um irgendwelche physischen Tests ging. Gott sieht vor. Ich muss natürlich als Kleingedrucktes oder nebenbei als Fußnote anmerken, dass ich dem Herrn auch ein kleines Versprechen gegeben habe. Und ich habe ihm gesagt, Herr, wenn ich wirklich ausgemustert werde, wenn ich als untauglich erkannt werde, bewertet werde, dann möchte ich auch Priester werden für dich. Und auf solche Einladung reagiert der Herr immer. Das bedeutet nicht, Handel zu treiben mit ihm, aber es bedeutet wirklich, mit Gott in einem lebendigen, in einer lebendigen Beziehung zu stehen. Das bedeutet, mit ihm per Du zu sein und die Sorgen oder die Situation unseres Lebens mit ihm in einem echten Dialog aus auch zu bringen, sie ihm anzuvertrauen. Und Gott weiß schon im Voraus alles und er lenkt alles zum Heil, er lenkt alles zum Guten. Es lohnt sich immer, ihm zu vertrauen. Eine kleine andere Sache, die ich zum Beginn meines gemeinschaftlichen Lebens erfahren habe, das war einfach das Leben aus der konkreten materiellen Vorsehung. Also es ist oft gewesen, dass wir eine Gruppe empfangen haben und das, was wir eingekauft hatten oder zur Verfügung hatten, hat nicht gereicht. Und wo uns einfach nur das Vertrauen blieb, dass Gott Sorge tragen wird. Und tatsächlich kam jemand kurz vor dem Mittagessen und hat etwas, ohne zu wissen, wie unsere Situation war, etwas zum Essen gebracht. Hat uns das Nötigste gebracht, dass wir wirklich immer ausreichend alles zur Verfügung hatten. Und dieses Leben hat mich fasziniert. Auf der einen Seite Armut zu verspüren, das heißt eine Ohnmacht in verschiedenen Situationen, auf der anderen Seite wirklich diese Treue Gottes und auch von ihm in gewisser Weise auch abhängig zu sein. Eine Abhängigkeit, die aber niemals enttäuscht wird, weil er uns trägt. Und es gab eine besondere Situation. Ich habe früher mehrere Jahre Leistungssport gemacht. Ich hatte am Beginn meines gemeinschaftlichen Lebens Radsport betrieben, mein Fahrrad mit in die Gemeinschaft gebracht, in der Hoffnung, dass ich hier oder da doch auch mal eine Runde wieder drehen könnte. Und es kam dann so, dass von meinem Rennrad der Sattel kaputt ging. Und das Rad stand dann ein oder zwei Wochen im Keller und ich konnte nicht fahren und war etwas traurig darüber. Ja, was macht man jetzt in einer Situation, wenn man einen Mangel verspürt, wenn einem etwas Liebes irgendwie abhanden kommt, etwas, was einem für einen selber einen hohen Wert hat? Man versucht natürlich irgendwie diesen Wert auszugleichen. Und so bin ich dann zum Verantwortlichen des Hauses gegangen und habe gesagt, ich habe noch ein bisschen Geld von meinen Eltern, könnte ich mir nicht davon einen neuen Sattel für mein Fahrrad kaufen? Und er sagte, weißt du, bete doch einfach darum. Bete doch wirklich um diesen Sattel und dann schauen wir weiter. Und ich sagte mir, beten um einen Fahrradsattel? Wir können für die Armen beten, die Hunger leiden. Wir können um die Bekehrung der Sünder beten, aber ich soll um einen Fahrradsattel beten? Das kann nicht sein. Wird sich Gott auch wirklich um mein Fahrrad interessieren und um mich selber? Und obwohl ich schon einiges erlebt hatte, wie auch mit der Ausmusterung, kam ich hier an eine neue Grenze. Ich hatte wohl in der Küche erlebt, dass wir oft Nahrungsmittel geschenkt bekommen oder dass wir Geld bekommen, manchmal auf den Cent genau für das Erdöl, das wir das brauchten, um im Winter heizen zu können. Aber das war etwas für die Geschwister oder für die Gemeinschaft als Ganzes. Aber was für mich persönlich? Und wir hatten eine Gemeinschaftslehre dann gehört, einen Vortrag, einen ähnlichen so, wie ich ihn jetzt euch gebe, wo es um dieses Leben aus der Vorsehung ging, um das Vertrauen in Gott, auch in den ganz persönlichen und sogar in den materiellen Dingen. Ein Vortrag, der in mir eine große Bestürzung auslöste und fast wie eine Art Auflehnung, die ich nicht akzeptieren konnte. Ich konnte nicht verstehen, dass Gott, ich konnte nicht daran glauben, dass Gott sich wirklich um diese Dinge, die kleinen Dinge des Alltags auch müht. Und ich sagte ihm dann fast aus einem Trotz heraus, gut Herr, wenn es dich wirklich gibt, wenn ich dich interessiere, dann bitte ich dich um den teuersten Fahrradsattel, der momentan auf dem Markt ist. Bitte dich, dass du mir ihn schenkst. Ich weiß nicht, wie du das anstellen wirst, aber so komme ich jetzt zu dir. Und weil der heilige Josef ganz besonders der Fürsprecher auch ist in diesen materiellen Anliegen, habe ich also einen kleinen Zettel geschrieben und unter die Josefsstatue gelegt, Das war so ein Brauch oder das ist auch ein traditioneller Brauch in vielen Ordensgemeinschaften, die dem heiligen Josef immer wieder ihre materiellen Bedürfnisse anvertrauen. Und es verging eine Zeit und ich hatte fast ein schlechtes Gewissen im Herzen, dass ich sagte, Herr, ich bin doch wirklich ein bisschen unmöglich. Mit einer Bitte in dieser Weise zu dir zu kommen und dich herauszufordern, es tat mir fast ein bisschen leid. Und im Herzen hatte ich auch wie eine Art, ja, ich war mir unsicher, ob Gott wirklich darauf eingehen würde. Und ich überlegte ständig, ob ich diese Bitte nicht wieder wegnehmen sollte, diesen Zettel, oder zumindest ein bisschen entschärfen sollte. Und dann sagte ich aber zum Herrn folgendes Gebet. Herr, im Prinzip geht es mir überhaupt nicht um den Sattel, das weißt du. Worum es mir im Herzen wirklich geht, ist, dass ich neu kennenlernen möchte, dass du mich liebst und dass du dich wirklich um das Detail meines Lebens kümmerst und dass du weißt auch, was mir Freude macht und was ich wirklich auch brauche. Darum geht es mir, dass unsere Beziehung also erneuert wird und auf festen Boden gestellt wird. Und ich möchte dir versprechen, auch fortan dann mich immer wieder daran zu erinnern und daran festzuhalten. In dieser Weise betete ich dann weiter und dies gab mir dann auch einen Frieden. Und tatsächlich, jetzt ist Folgendes passiert. Ungefähr 3 Wochen später wurde uns mit der Post ein Paket zugeschickt. Und es gab ein Gemeinschaftstreffen, wo unser Hausverantwortliche einfach locker sagte, es ist etwas Komisches passiert, wir haben ein kleines Päckchen bekommen. Ich habe dieses Päckchen aufgemacht, dort ist ein Fahrradsattel drin. Ich weiß aber nicht, was ich damit anfangen soll. Wenn jemand irgendwie weiß, was damit zu tun ist, dann kann er ja zu mir kommen. Und ich brach fast in Tränen aus, ich war wie erschüttert. Und ich fasste dann den Mut und ging am nächsten Tag dann zum Verantwortlichen und sagte ihm meine ganze Geschichte. Er hatte schon ganz vergessen, dass ich ihn vor 3 oder 4 Wochen gefragt hatte, einen Sattel zu kaufen, wo er mich ermutigt hatte für das Gebet. Er sah mich nur freudestrahlend an und gab mir das Päckchen in die Hand, das ich öffnete. Und ich, der ich mich auskannte im Radsport, meine Augen leuchteten. Es war der Sattel, den ich mir gewünscht hatte. Ich baute ihn an und drehte dann voll Freude eine Runde auf meinem Rad. Aber was daran eben für mich bedeutsam war, war wirklich diese Erneuerung der Beziehung wirklich mit dem Herrn. Und ich glaube, wir sind hier niemals am Ende. Ich glaube, Gott führt uns immer weiter. Er führt uns immer wieder an den Rand unseres Glaubens, wo wir auf eine Prüfung in gewisser Weise zulaufen und wo wir uns entscheiden können, nein, Herr, ich halte daran fest, dir zu vertrauen. Und wenn ich und alles untergehe, ich vertraue dir wirklich, ich stütze mich auf dich. Denn Gott handelt oft im letzten Augenblick, aber er handelt immer. Und dies macht uns frei, wirklich aus eigenen Antrieben zu handeln, gewisse Dinge aus eigener Kraft vorwegzunehmen, wo es ja dann doch irgendwie daneben geht, nicht ganz im Heiligen Geist ist, wo wir eben vielleicht nach unseren Maßstäben handeln, die aber nicht immer ganz gut sind, jedenfalls nicht immer so, wie Gott handeln würde, nicht immer in der Liebe sind und nicht immer eigentlich das Beste wäre, wie zu handeln möglich wäre. Es gibt derlei vieler Zeugnisse. Wenn wir in der Heiligen Schrift nachschauen, da heißt es im Petrusbrief sehr schön, werft alle Sorge auf den Herrn, denn er kümmert sich um euch. Ein Vers, den ihr euch wirklich dick aufschreiben könnt, heftet ihn irgendwo an euren Badezimmerspiegel oder sonst wohin, werft alle Sorge auf den Herrn, denn er kümmert sich um euch. Und an jedem Morgen, wenn ihr schon die Last des Tages voraussäht, dann erinnert euch an diesen Vers und nehmt ihn euch neu zu Herzen. Auch im Nehemia 8,10, da sagt uns der Prophet, macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn ist eure Kraft. Die Sorge drückt uns nieder, die Sorge macht uns traurig, sie ist immer größer, als wir tragen können. Aber der Herr ist da, er ist auferstanden, die Freude am Herrn ist eure Kraft. Der heilige Josef Cottolengo, ein großer Heiliger der Vorsehung, auch er trägt den Namen Josef. Er hat in Italien gelebt und ein großes Werk ins Leben gerufen, sich um die Armen zu kümmern. Mit großen Häusern, in denen die Armen schlafen konnten und bewirtet wurden. Es heißt, dass in einem seiner Häuser alleine für die tägliche Wäsche ungefähr eine Tonne Kochsalz verbraucht wurde, um diese Wäsche zu waschen. Das nur, um die Dimension zu zeigen, wie viele Arme er wirklich aufgenommen hat. Also ein Projekt mit auch allen wirtschaftlichen und materiellen Nöten und Sorgen. Und dieser Heilige hat es immer folgenderweise gemacht, denn er lebte rein von der Vorsehung. Er kümmerte sich, so wie es in der Schriftstelle nach Matthäus heißt, um das Reich Gottes mit all seinen Kräften. Und er vertraute darauf, dass sein Projekt getragen wird durch die Vorsehung Gottes, natürlich durch Personen, andere Menschen, die sein Werk mit unterstützt haben. Auf jeden Fall fasste er den Entschluss, an jedem Abend alle Geschenke, die er bekommen hat, alle Gaben, alles Geld wegzugeben, nach draußen zu geben und jeden Tag bei Null anzufangen. Und dieses Werk hatte Bestand. Menschlich gesehen hätte man sich gesagt, was übrig ist, ja, das brauchen wir für morgen. Dann brauchen wir morgen weniger etwas geschenkt bekommen. Aber nein, er wollte sich immer ganz neu und zu 100% auf die Vorsehung Gottes, auf seine Güte, auf seine Treue einlassen. Ja, lernt von den Lilien, die wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, das heute auf dem Feld steht, wie viel mehr dann euch, ihr kleinen Gläubigen? Oder die Vögel des Himmels, sie säen nicht, sie ernten nicht. Aber seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? Die Sorge, um die möchte uns der Herr wirklich, diese Sorgen möchte er von uns nehmen. Es geht hier um die falschen Sorgen. Habt ihr vielleicht schon einmal gemerkt, wie viel Sorgen wir uns eigentlich um Dinge machen, die eigentlich, wo es eigentlich nicht notwendig ist, dass wir uns darum einen Kopf machen? Es gibt so viele unnötige Sorgen über unsere Gesundheit. Wir sind in Sorge, weil der Blick des Nächsten auf uns lastet. Was könnte er denn denken, wenn ich es anders mache? Was könnte denn passieren, wenn ich mich so oder so verhalte? Wir haben Freunde eingeladen und versuchen noch das ganze Haus zu putzen. Wenn sie doch den Staubkrümel sehen würden, was würden sie denn denken über mich? Und das Essen, wird es ihnen wohl schmecken? Und wir hasten und sind überlastet von tausend Nöten und Sorgen. Geben wir sie dem Herrn wirklich ab, er wird sich kümmern. Wir müssen ganz realistisch sehen, dass fast 80% unserer Sorgen unnütz sind, weil erstens das Leben sich ganz anders verhält, weil die Dinge sich dann doch ganz anders ereignen, weil der Besuch vielleicht gar nicht diesen Staubflusen sehen würde, den ich halt sehe, weil die Dinge sich einfach anders zutragen, als ich sie einschätze, aber in zweiter Linie auch wirklich, weil in 80% der Fälle ist es eigentlich auch egal, wie es ausgeht. Es ist eigentlich egal, was passiert. So oder so geht das Leben weiter. Es ist heute nicht so wichtig, welche Sorte Margarine oder Käse ich kaufe. Es kann dieser oder jener sein, aber das ist nicht existenziell für mein Leben notwendig. Das sind die ganzen unnützen Sorgen, die uns also wirklich belasten. Wir sind dann nicht frei für den Herrn. Wenn wir ganz besonders im Gebet von Sorgen belastet sind, was noch alles zu tun wäre, dann können wir nicht wirklich frei sein für den Herrn. Und dann geht uns auch ein ganzes Stück Lebensqualität verloren, diese Vorwegnahme des Glückes, das wir eigentlich im Himmel kosten wollen und das uns jetzt schon verheißen ist. Was soll ich heute anziehen? Wird es wohl regnen oder wird es warm werden? Nehme ich jetzt diese Jacke oder diese und passt das überhaupt zu meinem anderen? Und was wird heute noch kommen? Wir planen eigentlich unzählige Eventualitäten mit ein und dabei ist es nicht so entscheidend. Versteht mich richtig, es geht nicht darum, wirklich kopflos unser Leben zu vollziehen. Natürlich muss ich mich auch schützen, um nicht unnötigerweise mir eine Grippe einzufangen. Oder eben in Unachtsamkeit zu wenig Sorge zu tragen für meine Gesundheit. Aber prüft gut, wie viel Übersorge doch eigentlich dabei ist, in Bezug auf unsere Kinder, in Bezug auf andere Personen, in Bezug auf Dinge, wie sie einfach verlaufen könnten. Und wir müssen auch wissen, dass die Welt eigentlich auch mit dieser Schwäche in uns spielt, dass sie versucht, die Sorge wirklich groß werden zu lassen, um uns eigentlich zu binden und unfrei zu machen. Jesus bleibt ganz provokant. Als er die Jünger ausschickt, sagt er auch, nehmt nichts mit. Keine Vorratstasche, kein zweites Hemd. Nehmt nichts mit außer einem Wanderstab und an den Füßen nur Sandalen. Warum? Um letztendlich ganz auf Gott verwiesen zu sein. Und das ist ja eigentlich das Hineinfinden in die wahre Kindschaft. Das ist das Hineinfinden in unsere wahre Berufung, in unsere Situation oder Position, in unser Wesen, das wir in uns tragen, nämlich Kinder zu sein, Kinder vor Gott. Wir meinen, dass wir alles in dieser Hand hätten und dass wir auch uns um alles kümmern müssen. Aber es ist nicht so. Ein kleines Kind macht sich auch keinen Kopf. Es hat die Eltern, aber es ist wirklich ein ganz konkretes, ein analoges Beispiel. In der Gnadenordnung sind wir vor Gott nichts anderes. Wir denken, dass wir so erwachsen wären, aber in unserem seinsmäßigen Verhältnis zu Gott sind wir nicht erwachsen. Er weiß um alles. Er ist allmächtig, aber wir sind nur kleine Kinder. Wir sind nur arm und wir brauchen ihn. Es ist also ein Weg in die Freiheit durch den Glauben, die Hoffnung und die Liebe. Was ist mit der Sorge oder was ist mit der Folge der falschen Sorge? Sie führen zu Stress, Verlust des Friedens, Entmutigung und Ohnmacht. Gott in seiner Vorsehung führt uns und er schützt uns auch durch seine Vorsehung. Im ersten Buch der Könige ist von Elia die Rede. Elia, der am Berg Karmel die ganzen Baalspriester umgebracht hat, ist jetzt auf der Flucht vor Ahab. Seine Frau Isabel hat alles Ahab dem König erzählt und mit folgenden Worten schickt er seine Boten zu Elia. Die Götter sollen mir dies und das antun, wenn ich morgen um diese Zeit dein Leben nicht dem Leben eines jeden der Baalspriester gleich mache. Elia geriet in Angst, machte sich auf und ging weg. Er ging eine Tagesreise weit in die Wüste hinein. Dort setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Er sagte, nun ist es genug, Herr, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Doch ein Engel rührte ihn an und sprach, steh auf und iss. Als er um sich blickte, sah er neben seinem Kopf Brot, das in glühender Asche gebacken war, und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder hin. Doch der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, sonst ist der Weg zu weit für dich. Da stand er auf, aß und trank und wanderte durch diese Speise gestärkt 40 Tage und 40 Nächte bis zum Gottesberg Horeb. Gott sorgt in seiner Vorsehung. Elia möchte sich das Leben nehmen. Er ist lebensmüde im wahrsten Sinn. Und Gott stärkt ihn. Und das ist nicht nur einfach eine schöne Geschichte, die einen geistlichen Inhalt trägt, sondern wir dürfen annehmen, dass es wirklich so geschehen ist. Gott nährt sein Volk in der Wüste mit dem Manna. Zeichen seiner Güte, seiner Vorsehung. Selbst am Schabbat gibt er ihnen am Vorabend die doppelte Portion, damit sie genug haben für den nächsten Tag. Auch Elia darf von dieser Vorsehung Gottes profitieren. Gott selbst schützt ihn vor dem Tod und gibt ihm Kraft, auch weiterzugehen. Das ist also beides. Die Vorsehung ist immer ganz konkret, hat ganz konkrete Bezüge zu unserem Leben, materiell oder situationsbedingt, aber darüber hinaus stärkt sie uns auf besondere Weise in geistlicher Hinsicht. Wir könnten sagen, dass Gott auch immer ganz besonders eingreift, wenn er selbst provoziert wird in seiner Vaterschaft. Das heißt nicht, dass wir Gott auf die Probe stellen sollen, sondern es ist auch eine Art Anerkennung, unser wahres Sein vor Gott zu bringen und uns in dieses Sein auch hineinzufinden, eben Kinder zu sein, um die sich Gott kümmert. Wenn wir uns, so wie Josef Cottolengo, fast auch provozierend in eine Situation hineingeben, wo Gott gar nicht anders kann, als uns segnen, wo er gar nicht anders kann, als uns zu Hilfe kommen, dann tut er es auch. Aber das ist mühsam und das ist auch eine innere, immer wieder neu eine Anstrengung. Während meines Studiums war ich eine gewisse Zeit richtig innerlich matt von all dem, was zu lernen war, und der reinen theoretischen Darlegung des Glaubens in der Theologie. Und ich sagte in den Ferien zu meinem Bruder David, es wird Zeit, dass wir wieder einmal etwas konkret mit Gott leben. Lass uns doch einfach eine Reise machen an einen Wallfahrtsort, und wir suchten uns San Giovanni Rotondo in Italien aus, dem Heiligtum von Pater Pio. Also von Österreich, wo ich damals studiert hatte, war es gut 1800 Kilometer entfernt. Und ich sagte zu meinem Bruder, lass uns dort mit Autostopp hinfahren und wir nehmen nichts mit außer unsere Reisepässe. Keine Zahnbürste, kein zweites Hemd, kein Geld, wir nehmen nichts mit und wir vertrauen einzig und allein auf Gott. Ein gewagtes Unternehmen. Und ich kann euch sagen, hierüber könnte ich eine ganze Exerzitienwoche halten, über diese Schule, in die uns Gott hineingenommen hat. Es war nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Auch wir standen manchmal 6, 7 Stunden an der Straße und es hat uns kein Auto mitgenommen. Und wir hatten auch Sorgen, dass wir am Abend keinen Platz zum Schlafen finden würden oder nicht das Nötigste zum Essen haben. Aber ich kann euch sagen, dass Gott immer gesorgt hat. Wir haben in einem 5-Sterne-Hotel geschlafen. Wir wurden bewirtet wie die Könige. Es gab immer jemanden, der uns überraschend gefragt hat, was wir brauchen würden. Und hinter allem zeigte sich wirklich die Zärtlichkeit Gottes. Was aber noch viel wichtiger war, ist, dass wir wirklich in einem tiefen Vertrauen zu Gott gewachsen sind, sodass wir wussten, er ist in allem da und egal was passiert, es ist von ihm wirklich zugelassen. Es ist Teil wirklich seiner Hand, seiner Führung, sodass wir eigentlich auch ein Stück weit zu dem gekommen sind, was Paulus gesagt hat. Ich habe gelernt, mich in allem und jedem zurechtzufinden, im Sattsein und im Hungern, in durchnachten Wächten und auf gutem, in einer gut durchgeschlafenen Nacht. Es ist wirklich so, die Vorsehung Gottes führt uns eigentlich zu dieser heiligen Gelassenheit in Gott. Das bedeutet nicht, dass uns alles auf einmal egal wird, aber dass wir alles dankbar aus Gottes Händen annehmen. Nicht alle unsere Bitten werden erhört in der Weise, wie wir es uns wünschen, sondern so, wie es zu unserem Heil notwendig ist. Und wir dürfen vertrauen, dass es gut ist. Und wir werden überrascht sein, dass Gott auch vieles wirklich schenkt, einfach nur, um uns seine Zärtlichkeit zu offenbaren, seine ganz große Güte, seine Liebe für jeden Einzelnen von uns. Johannes vom Kreuz, der große Karmelit, der Meister des inneren Gebetes, auch damals mit Teresa von Avila haben sie sehr bei der Erneuerung des Ordens in der Vorsehung gelebt. Und der heilige Josef ist auch sehr schnell der Patron geworden für die materiellen Angelegenheiten. So gab es auch in der Küche im Konvent bei Johannes vom Kreuz einmal ein wenig zu essen. Schließlich bekamen sie wirklich irgendwoher einen Topf mit Reis geschenkt, den sie sich dann auf dem Feuer warm machten. Und sie waren voll Dankbarkeit darüber. In Unachtsamkeit stieß einer der Brüder diesen Topf vom Herd und der ganze Reis fiel in den sandigen Boden und wurde ungenießbar. Und Johannes vom Kreuz sagte dann, Herr, ich preise dich, denn du hast gegeben und du hast genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Eine ganz große innere Haltung, wirklich dankbar aus den Händen und aus der Vorsehung Gottes das anzunehmen, was er uns gibt zum Leben und nicht sich beirren zu lassen im Vertrauen, nicht sich beirren zu lassen in dieser liebevollen Beziehung zum Herrn, sich nicht beirren zu lassen in diesem Wissen, dass Gott immer gut ist, dass er nur gut ist. Oft haben wir auch eine Sorge, dass wir uns nicht entscheiden können. Wir wägen ab, soll ich mich jetzt so entscheiden oder so? Soll ich dieses jetzt tun oder nicht tun? Und wenn ich es tue, wie soll ich es tun dann? Was wäre denn einzukaufen? Wohin soll ich Urlaub machen? Noch einmal, in dieser Entscheidungsangst kommen wir nie weiter, wenn wir nicht unser Vertrauen letztendlich dann in Gott setzen. Egal wie ich mich jetzt entscheide, Gott wird mich weiterführen und er wird auch an meiner Seite sein. Nur dann kann ich wirklich den nächsten Schritt auch setzen. Gott ist an meiner Seite und er entlastet mich. Er trägt dieses Risiko letztendlich. Was zählt, ist nicht, dass ich alles richtig mache, sondern dass ich es in Gott mache. Und dann ist es in der Liebe und dann hat es einen Wert für die Ewigkeit. Und in meiner Unvollkommenheit, in meiner Unzulänglichkeit wird Gott dann aus seiner Gnade heraus das ersetzen, was notwendig ist. Und wenn es nicht notwendig ist, dann sehe ich es oder empfinde ich es vielleicht als schmerzlich. Aber in Gott hat es auch einen höheren Sinn, weil er das Ziel von dem Heil aller Menschen verfolgt und ihn nichts dabei aufhalten kann. Wann sieht man denn wirklich, dass ich mit Gott ein konkretes, ein lebendiges, eine lebendige Beziehung führe? Wichtiges Kriterium ist, dass die Dinge in dieser Welt ein Stück weit relativ werden. Es ist wie in einer Situation, wo man über beide Ohren verliebt ist, wo man in gewisser Weise den Kopf verliert. Wenn man in eine Sache oder in eine Person wirklich ganz vernarrt ist, dann denkt man nicht mehr an andere Dinge. Man denkt nicht, ob man am nächsten Tag nicht ausgeschlafen wäre. Man verbringt die ganze Zeit im Gespräch, die ganze Nacht irgendwie ja, in Verbindung mit der anderen Person. Man denkt nicht an das Morgen. Wenn einem eine Sache besonders wichtig ist, dann investiert man dafür alle Kräfte, alles, was einem in den Möglichkeiten ist. Und so ähnlich verlangt Gott auch das von uns. Er ist ein eifersüchtiger Gott und er sehnt sich wirklich, dass wir ihn mit ganzem Herzen lieben, mit ganzer Kraft. Aus der Vorsehung oder mit der Vorsehung Gottes leben können wir nicht mit einer Haltung des Gesetzes. Das können wir einfach nur in der Liebe verstehen und mit der Liebe ergreifen, eben wie Verliebte, wo Gott wirklich an der ersten Stelle steht. Wenn jemand wirklich eine Bekehrung geschenkt bekommen hat, sieht man, dass die Dinge dieser Welt relativ werden. Es ist ihm egal, was die anderen darüber denken, wenn er jetzt gesehen wird mit dem Rosenkranz in der Hand oder in der Straßenbahn mit der Bibel in der Hand oder im Wartezimmer beim Arzt mit einem Buch über das geistliche Leben ertappt wird. Es ist ihm egal, weil Gott steht an der ersten Stelle. Gott zieht alles an sich. Er zieht wirklich meine ganzen Neigungen, meine Kräfte. Er nimmt wirklich mein ganzes Sein und umfängt es mit seiner Gegenwart, mit seiner Liebe. Was ist dazu notwendig? Notwendig, um wirklich mit der Vorsehung zu leben, ist nicht mehr mit sich selbst zu rechnen, sondern auf Gott zu rechnen, auf Gott oder mit Gott zu rechnen. Im Alten Testament haben wir die Geschichte von David. David lässt eine Volkszählung durchführen. Aber warum? Er lässt eine Volkszählung durchführen, um zu sehen, ob er genügend Kräfte für den Krieg hat, zur Verteidigung. Gott selbst ist das zuwider, weil er sagt, David, du hast aufgehört, auf mich zu vertrauen. Wie viele Kriege, wie viele Kämpfe hast du denn eigentlich gewonnen, wo du weit unterlegen warst? Auf wunderbare Weise habe ich deine Feinde vertrieben. Und jetzt fängst du an, auf deine eigenen Kräfte zu zählen? Das ist ganz, ganz maßgeblich, denn David spricht oder David handelt in Vertretung des ganzen Volkes. Und hier fängt schon an, dass sich das Volk installiert, dass das Volk nicht mehr einzig und allein im Vertrauen auf Gott lebt, sondern immer mehr dabei ist, das Leben aus eigener Kraft zu führen. Und der Prophet kommt zu David und droht ihm eine Strafe an. David wählt, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen und Gott straft das Volk, indem er eine Pest kommen lässt und einen großen Teil des Volkes dahin rafft. Sozusagen, um das Volk zu schwächen oder um wieder in eine Situation der Armut zu führen, wo sie nach Gott schreien, wo sie wieder ganz auf ihn allein verwiesen sind. Glückselig die arm sind im Geiste, denn ihnen gehört das Himmelreich. Das ist, könnten wir auch sagen, eine Zusammenfassung dieses Lebens in der Vorsehung, das Gott von uns wünscht, diese innere Herzenshaltung, der Armut im Geist, dieses vollständigen Vertrauens und der Hingabe an Gott. Du kannst immer wählen, wie arm du sein möchtest. Du kannst immer wählen, wie stark du Gott vertrauen möchtest. Aber die vollkommene Glücklichkeit, der vollkommene Friede liegt wirklich in dem absoluten Vertrauen in Gottes Liebe. Und hier müssen wir einfach manchmal auch unterlassen, gewisse Schritte zu setzen und uns darauf einfach da hineinzustellen, dass so, wie es jetzt ist, wie die Situation ist oder wie sie vielleicht sich zutragen könnte, dass es wirklich von Gott ist, dann kann er mich auch weiterführen. Und er wird mich dann durch sein Handeln auch von Zeit zu Zeit überraschen. Der Heilige Geist ist der Vater der Armen. Er ist auf der einen Seite der Tröster, der Beistand, der mir immer diese Gewissheit gibt, dass er da ist, der mich stärkt im Vertrauen und in der Hoffnung. Aber er ist auch derjenige, der mich verarmt. Weil wir können nur arm sein, um in den Himmel zu kommen. Wenn wir, wie Hiob sagt, ich habe nichts in diese Welt hineingebracht und ich werde auch nichts aus dieser Welt mit hinausnehmen. Der einzige Besitz, der einzige Schatz, den ich noch habe, ist Christus selber. Wie Paulus auch sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ich habe mich entschlossen, bei euch nichts anderes zu kennen, außer Christus, den Gekreuzigten. Er ist wirklich arm geworden vor Damaskus. Seine ganzen Ideale, seine ganzen Kenntnisse, sein ganzes Studium, sein ganzes Weltbild ist auf ein neues Fundament gestellt worden. Er wurde absolut verarmt. Dies wird auch ausgedrückt durch diese 3 Tage der Blindheit und wo er auch keine Nahrung zu sich genommen hat. Dieser Zustand der wirklichen Verarmung, wo er ganz auf das Fundament des Herrn selber gestellt wurde. Der Heilige Geist ist dabei, dies in unserem Leben wirklich zu bewirken. Manchmal durch schmerzhafte Situationen, durch eine Krankheit, durch einen Schicksalsschlag, aber auch durch kleine Situationen, die auf uns zukommen, dass uns plötzlich eine Aufgabe übertragen wird, die uns völlig übersteigt, dass wir Verantwortung bekommen für jemanden, sei es die eigenen Kinder oder sonst jemanden, wo wir eigentlich gar nicht in der Lage sind. Es sind immer Dinge in unserem Leben, die uns absolut übersteigen. Ja, lassen wir diese Armut zu. Wenn wir diese Armut zulassen, dann haben wir wirklich das Mittel, um nicht sozusagen in Verzweiflung zugrunde zu gehen, sondern wirklich all das, was uns übersteigt, auf den Herrn zu werfen, der mir dann die Kraft geben wird, der mir einen Ausweg in der Not geben wird, durch andere Menschen, dadurch, dass er die Situation wirklich verändert. Oder sei es, dass mir tatsächlich Kraft gegeben wird, das eine oder andere zu bewerkstelligen, das ich von mir selbst gar nicht erwartet hätte, das ich nicht für möglich gehalten hätte. Diese Armut im Geist ist notwendig für ein prophetisches Leben. Sie ist wirklich notwendig für das Leben im Heiligen Geist. Ohne diese Armut ist es nicht möglich, Jesus wirklich zu folgen. Denn er führt uns immer dahin, wo wir es nicht erwartet hätten. Er ist immer der überrascht, der ganz plötzlich in unser Leben eintritt. Die Berufung, die er uns führt, oder den Ruf, nach dem er führt, der liegt auch nicht auf der Ebene unserer rein menschlicher Kompetenzen oder Gaben, sondern es ist immer, dass Gott sich selber verherrlichen möchte, dass Gott sich selber offenbaren möchte. Was haben wir denn im Himmel? Was wird die Ewigkeit letztendlich ausmachen? Wird es sein, dass wir uns einander erzählen, wie tugendhaft wir unser Leben geführt haben? Wie gut wir uns aus jeder oder dieser Situation, wie wir die Schlinge sozusagen, den Kopf aus der Schlinge bekommen haben, wie wir aus eigener Kraft dieses oder jenes vollbracht haben und sei es sogar aus guter Motivation, sei es sogar für den Herrn. Nein, wir werden die Ewigkeit damit verbringen, die Barmherzigkeit Gottes zu preisen. Wir werden uns rühmen mit unserer Schwäche wie der Apostel Paulus. Und wir werden uns rühmen der Stärke und der Größe Gottes. Das wird unsere ganze Freude ausmachen. Damit werden wir die ganze Ewigkeit verbringen. Insofern kann ich noch einmal die Frage stellen, woran sehe ich, dass Jesus wirklich in mein Leben eingetreten ist? Genau, dass er die Leitung über mein Leben komplett übernommen hat. Dass die Dinge ihre Kraft über mich verlieren. Dass sie mich nicht mehr dominieren, sondern dass ich sie dominiere. Und zwar aus der Barmherzigkeit, aus dem Vertrauen mit Gott heraus. Dass ich fähig bin, mich zu überlassen. Glücklich die Armen, glückselig die Armen. Es ist ein Glück wirklich, das den Heiligen vorbehalten ist, das ihnen durch nichts in dieser Welt zuteil werden kann, sondern einzig und allein aus der Gabe und der Treue Gottes heraus, der nicht möchte, dass wir Not leiden, der nicht möchte, dass wir über unsere Kräfte geprüft werden und der weiß um unser Dasein, der weiß um unsere existenziellen Nöte und Bedürfnisse, der weiß um unsere Verletzung, um unsere Situation, unsere Lebensgeschichte. Kennt er nicht alles? Er wird Sorge tragen. Die Welt von heute und auch die Kirche von heute braucht diese Zeugen des konkreten Lebens mit dem Herrn. Es ist wirklich ein Anstoß für unsere zivilisierte Welt von heute, die eigentlich nicht mehr gelernt hat, auf andere zu vertrauen und auf Gott schon gar nicht. Es braucht dieses Zeugnis des Glückes, dieses Zeugnis der Armen im Geiste, aber vor allen Dingen das Zeugnis auch der Treue und Barmherzigkeit Gottes. Wisst ihr, es geht nicht nur zuerst darum, dass wir das Überflüssige wirklich weglassen. Wenn ihr mal in euren Kleiderschrank schaut, guckt euch mal an, wie viele Hemden oder Hosen da hängen, die ihr schon 2 Jahre nicht mehr getragen habt. Raus damit. Weil wenn wir wirklich arm werden, dann werden wir auch frei für Gott. Aber im Leben mit der Vorsehung Gottes geht es nicht nur darum, das Überflüssige zu entrümpeln, geistlich oder materiell oder auf Personen bezogen. Es geht sogar darum, das zu geben, was uns selber notwendig ist. Jedes Mal, wenn wir in dieser Weise einen Schritt tun, tut Gott einen Schritt auf uns zu, denn er lässt uns nicht fallen. Es ist immer wieder erstaunlich, wenn man hört, wie sogar die Ärmsten der Armen miteinander das teilen. Wenn ein Gast kommt, wie sie aus alle Vorräte herausholen und sozusagen vor dem Nichts stehen, einfach in der Liebe zum Gast, in der Liebe zur Gastfreundschaft, in der Liebe auch zum Herrn selber. Hab Mut, einfach mal diesen Schritt zu setzen, diesen Sprung ins Wasser zu wagen. Du wirst überrascht sein, wie Gott dich auffängt. Wir hatten Schwimmunterricht im Kindergarten und es gab eine Schwester, es war ein katholischer Kindergarten von Ordensschwestern geleitet, die mit uns also einmal in der Woche ins Schwimmbad gefahren ist, wo wir Schwimmunterricht hatten. Und mit 5 Jahren durfte ich dann den Fahrtenschwimmer damals machen, wo man als Abschlussprüfung auf dem 3-Meter-Brett dann stehen sollte und hinunterspringen sollte. Und ich hatte wirklich Angst. Ich dachte, wenn ich jetzt hinunterspringe, dann werde ich sicherlich sterben. Denn das Wasser war ganz glatt. Es sah aus, als wenn man auf den Grund schauen könnte. Und die 3 Meter kamen mir nicht nur wie 3 Meter vor, sondern noch zusätzlich durch die 5 Meter Wassertiefe wie 8 oder 10 Meter. Und irgendwann sagte ich mir denn diese Schwester, sie stand am Beckenrand und rief mir dann zu, wenn etwas passiert, dann werde ich dich hinausholen. Und ich fasste Mut und ich sprang einfach in dieses Wasser und es machte mir sogar Freude, in der Sehnsucht, tiefer mit Gott vereint zu sein, etwas noch Stärkeres mit ihm zu leben und auch ihm ähnlich zu werden. Denn auch Jesus hat auf Erden in dieser Weise gelebt. Zum Abschluss noch ein letztes provozierendes Zeugnis. Als wir uns mit unserer Familie bekehrt haben und wie ich vorhin gesagt habe, sich verschiedene Dinge, einfach die Relation zu diesen Dingen verändert haben, unser Leben eine ganz andere Qualität bekam, hat mein Vater seinen Versicherungsfachmann angerufen und zu einem Gespräch gebeten. Natürlich dachte er könnte neue Verträge abschließen, aber genau das Gegenteil war der Fall. Mein Vater wurde sich bewusst, wie viel unnütze Versicherungen er wirklich hat, wo er erstens die Erfahrung oft gemacht hatte, dass die Versicherung sowieso mit ihren Zahlungen irgendwo eine Klausel finden wird, um eben diese Zahlung nicht zu tätigen. Und zweitens, die einfach auch Bereiche abdecken, die unnütz sind. Oder wo es sogar für manche Bereiche 2 oder 3 Versicherungen gibt. Also er rief diesen Mann an, machte ein Treffen mit ihm und kündigte dann 1/3 seiner Versicherung, sodass der Mann, der Arme, seine Hände über dem Kopf zusammenschlug und versuchte, meinen Vater zu überzeugen, wie irrsinnig doch dieses Vorhaben sei, wie gewagt dieses Spiel denn sei, wie kopflos und letztendlich unverantwortlich. Alles reden konnte mein Vater jedoch nicht überzeugen und es war wirklich ein doppelter Gewinn in dieser Entscheidung inbegriffen. Erstens war mehr Geld zur Verfügung für andere Dinge und zweitens war es auch ein entscheidender innerer Prozess, nämlich eine größere Sorgenfreiheit, eine größere Unbeschwertheit. Denn es ist paradox, selbst mit all diesen Versicherungen wird die Angst und die Sorge nicht kleiner. Im Gegenteil, die letzte Abstützung, der letzte Halt kann in allem immer nur Gott sein. Deswegen lohnt es, sich mit ihm und auf ihn zu setzen. Vertraue ihm neu dein Leben an, vertraue ihm in all deinen Sorgen, in allen Prüfungen, in allen Nöten und du wirst sehen, es ist ein Weg in die Freiheit, ein Weg der Entscheidung für ihn, ein Weg, auf dem du wachsen darfst, bis ins ewige Leben. Aber du wirst jetzt schon die Erfahrung machen, dass dein Glaube wächst, dass in ihm alles gut ist und dass du immer mehr in diese Haltung der Heiligen hineinfinden wirst, in diese Haltung des ewigen Lebens, der Glückseligkeit und der Unbeschwertheit. Es ist ein Weg in die vollkommene Freiheit. Niemand kann zwei Herren dienen, sagt der Herr. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Wir stehen immer wieder vor der Herausforderung und auch vor der Entscheidung, uns entweder für Gott zu entscheiden und auf ihn zu vertrauen oder uns selbst und versuchen, aus eigener Kraft in dieser Welt zu bestehen. Dies wird uns entkräften und traurig machen. Der Weg der Freiheit führt über die Hoffnung, den Glauben und das Vertrauen in Gott. Der Anfang scheint dir vielleicht sehr schwer und mühsam. Doch mit der Zeit wächst die Erfahrung in die Treue Gottes und du wirst eine Sehnsucht und Freude bekommen, darin zu wachsen. Also fang einfach einmal an, spring ins Wasser und setz, auch sogar wenn es dir menschlich oder von deinem Verstand her verrückt scheint, setz einfach mal deine Entscheidung ganz auf die Gnade, auf das Vertrauen in Gott. Und dann wird sich auch das Wort realisieren, das der Herr gesprochen hat. Ihr werdet noch größere Dinge tun, als ich getan habe. Nicht, weil wir sie tun, sondern weil wir Gott ermöglichen, sie in unserem Leben zu tun. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen.
Das war ein Vortrag von Pater Johannes Maria Poplotzki von der Gemeinschaft der Seligpreisung. Sie können diesen Vortrag auch auf CD bestellen. Sie können beim CD-Dienst von Radio Horeb anrufen unter der 08323 9675120. Oder Sie gehen auf unsere Internetseite www.horeb.org. Auf Wiederhören, sagt Ihnen Marion Kuhl.